Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, am Freitag hat unsere Jugend zum Casinoabend eingeladen. Und einige aus unserer Gemeinde werden gedacht haben, das ist das Ende der Welt. Ja, andere haben sich gefreut, weil sie gemerkt haben, dass das Gemeindeleben auch eine spielerische Seite hat. Und für alle, die am Freitag nicht dabei sein konnten, habe ich eine kleine Fantasiereise mitgebracht. Also, stellen Sie sich vor, Sie sind bei einem Spiel beteiligt und Sie haben gewonnen. Der Hauptgewinn gehört Ihnen. Der Hauptpreis ist ein Konto bei einer der führenden deutschen Banken. Und dieses Konto wird jeden Tag mit 1.440 Euro gefüllt. Toll. Es gibt, wie bei jedem Spiel, auch bei diesem Spiel, zwei Regeln. Die eine Regel ist, Sie müssen das Geld im Laufe des Tages ausgeben. Sie können es also nicht sparen oder anderweitig anlegen. Und die zweite Regel, die Bank hat das Recht, dieses Konto ohne Vorwarnung zu löschen. Und der Gewinn ist beendet. Nun frage ich Sie als Hauptgewinner, was würden Sie tun? Wahrscheinlich würden Sie sich erstmal alle Ihre Wünsche erfüllen. Richtig? Und dann würden Sie ganz bestimmt auch an Ihre Verwandtschaft denken, an Ihre Nachbarn, an die Freunde. Stimmt's? Und wenn das Geld dann immer noch nicht alle ist, dann würden Sie wahrscheinlich auch etwas gegen die Not in der Welt tun. Stimmt's? Ja. Eine geniale Vorstellung. Und nun kommt's. Ich kann Ihnen sagen, diesen Hauptgewinn haben Sie schon. Nur ist die Währung nicht Euro, sondern Ihre Währung heißt Minuten. Jeder Tag beginnt und Sie haben 1.440 Minuten zur Verfügung, die Sie dafür einsetzen können, sich selber etwas Gutes zu tun. Oder auch einen anderen zu überraschen. Oder, wenn genug darüber da ist, auch noch in der Welt zu helfen. Sie müssen sich nur an die Spielregeln halten, denn Sie müssen sich bewusst machen, dass dieses Konto jeden Tag neu gefüllt wird, aber auch jederzeit gelöscht werden kann. Und dann ist es zu spät. In unserem Predigttext geht es heute um genau diesen Hauptgewinn. Und es geht um dieses zu spät. Es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt, die uns Lukas aufgeschrieben hat. Ich möchte sie uns vorlesen. Da lebte einmal ein reicher Mann, erzählte Jesus. Er war immer sehr vornehm gekleidet und konnte sich Tag für Tag jeden Luxus leisten. Vor dem Portal seines Hauses aber lag Lazarus, bettelarm und schwer krank. Sein Körper war über und über mit Geschwüren bedeckt. Während er dort um die Abfälle aus der Küche bettelte, kamen die Hunde und beleckten seine offenen Wunden. Lazarus starb. Und die Engel brachten ihn in den Himmel. Dort durfte er den Ehrenplatz an Abrahams Seite einnehmen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Als er im Totenreich unter Qualen erwachte, blickte er auf und erkannte in weiter Ferne Abraham, der Lazarus bei sich hatte. »Vater Abraham«, rief der Reiche laut, »hab Mitleid mit mir. Schick mir doch Lazarus. Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide in diesen Flammen furchtbare Qualen.« Aber Abraham erwiderte, »Mein Sohn, erinnere dich. Du hast in deinem Leben alles gehabt, Lazarus hatte nichts. Jetzt geht es ihm gut und du musst leiden. Außerdem liegt zwischen uns ein tiefer Abgrund. Niemand kann von der einen zur anderen Seite kommen, selbst wenn er wollte.« »Vater Abraham«, bat jetzt der Reiche, »dann schick Lazarus doch wenigstens in das Haus meines Vaters zu meinen 5 Brüdern. Er soll sie warnen, damit sie nach dem Tode nicht auch an dieser qualvollen Stätte sind.« Aber Abraham entgegnete, »Deine Brüder sollen auf das hören, was sie bei Mose und den Propheten lesen können.« Der Reiche widersprach, »Nein, Vater Abraham, erst wenn einer von den Toten zu ihnen kommen würde, würden sie ihr Leben ändern.« Doch Abraham blieb dabei. »Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.« Liebe Gemeinde, diese Geschichte suggeriert uns ja, dass wir beim Spiel des Lebens alle die gleichen Voraussetzungen haben. Dass wir uns lediglich darin unterscheiden, was wir daraus machen. Und dieser Predigttext polarisiert. Er hinterlässt Fragen. Ist Wohlstand verdient? Ist Armut selbst verschuldet? Kann es einen Ausgleich geben zwischen Wohlstand und Armut? Reicht es, andere zu beschenken, um nicht im Totenreich Qualen zu erleiden? Und reicht es, sich in Armut beschenken zu lassen, um in Abrahams Schoß zu sitzen? Sie merken, diese Fragen regen zum Widerspruch an, aber sie lenken uns ab. Sie führen nicht zur Kernfrage dieser Geschichte, die Jesus seinen Jüngern erzählt. Es gibt noch einen zweiten Punkt, wo man meint, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben, nämlich im Blick auf den Tod. Beide sterben. Auch hier haben sie gleiche Voraussetzungen. Der Tod ist uns ja allen gewiss. Doch irgendwie sind wir immer überrascht, wenn er sich einstellt. Wir leben ja in einer Zeit, in der der Tod sehr stark in den Blick genommen wird, bevor er eintritt. Menschen sorgen vor. Sie kennen das. Eine Patientenverfügung, die Vorsorgevollmacht, ein Testament, der Organspendeausweis. Man denkt in vielen Fällen an den Tod. Aber keiner denkt an das, was in Jesu Geschichte ausgesprochen wird. Nämlich, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass dieses Leben nach dem Tod sehr viel damit zu tun hat, wie man das Leben vor dem Tod gestaltet. Aber liebe Gemeinde, auch das ist nicht die Kernfrage unserer Geschichte. Denn Jesus spricht vom Totenreich. Und das ist schon ein bisschen befremdlich. Wir kennen ja viele Geschichten vom Himmelreich. Jesus erzählt auch viele, gibt auch viele Witze, die sich mit dem Himmelreich beschäftigen. Ja, Sie kennen da zum Beispiel den einen, wo eine Frau nach ihrem Tod in den Himmel kommt und Petrus fragt, kann ich denn hier meinen verstorbenen Mann treffen? Petrus öffnet das Computerprogramm und sagt, ich schau mal nach. Ich guck mal in der Abteilung Verblichene nach. Im Computer nichts zu finden. Na gut, sagt er, dann versuche ich es mal bei der Abteilung Selige. Auch da ist der Mann nicht zu finden. Petrus versucht es ganz zaghaft, aber fast ungläubig nochmal unter der Rubrik Heilige. Auch da ist der Mann nicht zu finden und die Frau ist schon resigniert und ein bisschen traurig. Da fragt Petrus schnell noch, wie lange waren Sie denn verheiratet? 50 Jahre. Oh Gott, na dann finden wir unter der Rubrik Märtyrer. Also Jesus erzählt keine Witze vom Himmelreich. Wir kennen viele. Aber Jesus führt in seiner Geschichte in das Totenreich. Und da kann einem schon das Lachen vergehen. Witzigerweise ist von Abraham die Rede. Und wenn Sie sich das so nochmal erinnern, diesen Dialog, den der reiche Mann in seiner Höllenqual mit Abraham führt, das ist schon etwas merkwürdig. Aber interessanterweise führt uns dieser Dialog zur Kernfrage dieser Geschichte. Die Kernfrage heißt, was muss geschehen, dass du an Gottes Wort glaubst? Was muss geschehen, dass du an Gottes Wort glaubst? Ich möchte es mal anhand unserer Gemeinde ein bisschen durchbuchstabieren. Dann wird es vielleicht auch nochmal deutlich, wie wir dieser Kernfrage begegnen können. Was muss geschehen, dass man Gottes Wort vertraut? Wir als Gemeinde tun da ja einige Dinge. Zum Beispiel taufen wir Menschen, vorrangig Kinder. Und es stehen immer Eltern und Paten dabei. Und sie versprechen, dass sie mit Gottes Hilfe den Glauben in diesen Kindern wecken. Bei den Jugendlichen fragt man sich, wie kann der Glaube entstehen? Was muss geschehen, dass ihr Gottes Wort vertraut? Ist es der Glaube eurer Kreisleiter, der euch zur Konfirmation geführt hat? Oder war es der Glaube des Pfarrers, dass sie heute hier sitzen? Hat er sie überzeugt? Wir tun eine ganze Menge, dass Menschen glauben, dass Gottes Wort stimmt. Wir tun aber noch was anderes, nicht nur vom Glauben reden, sondern wir pflegen auch Gemeinschaft untereinander. Wir veranstalten Casinoabende, wir laden ins Kirchencafé ein. Ist es die Gemeinschaft, dieses gegenseitige Helfen? Ist es das Kirchenasyl? Ist es die erfahrene Nächstenliebe bei einem Umzug oder bei einer Wohnungsrenovierung? Was ist es, was uns überzeugt, dass Gottes Wort glaubhaft ist? Und es gibt ja auch noch eine dritte Ebene. Wir sprechen die Gemeinde im vielfältigsten Sinne an. Also unsere Sinne sind ganz stark beteiligt. Zum Beispiel die wunderbare Musik in ihrer Vielfalt, wie wir sie erleben. Das Gebet. Danke allen, die das Gebet in unserer Gemeinde pflegen. Die Predigt, das Erleben des Kirchenraumes, vielleicht für einen Menschen, der die offene Kirche besucht, alles lädt zum Glauben ein. Oder sind es vielleicht die eigenen Erfahrungen, der eigene Glaube, die eigene Gottesbegegnung, die Gewissheit der eigenen Rettung, die unseren Glauben befestigen? Das waren jetzt viele Fragen, aber Sie merken, dass die Antwort nicht so einfach fällt. Zum Glück haben wir ja letzte Woche Konfirmation gefeiert. Sind noch ein paar Konfirmanden da? Könnt ihr mal mit der Hand winken? Wir sehen euch hier unten nicht, danke. Jetzt finde ich das so toll, die haben hier vorne gestanden und sie haben noch einmal ihren Glauben befestigt. Aber wann haben Sie das letzte Mal Konfirmation gefeiert? Wann haben Sie das letzte Mal Ihren Glauben befestigt? Abraham behauptet in der Geschichte, dass es nichts hilft, wenn Wunder geschehen und Tote auferstehen. Es muss die ganz grundlegende und herzenstiefe Begegnung mit Gott sein, die Gottes Wort glaubend machen. Es muss diese ganz innere tiefe Begegnung sein, die glauben lässt, dass Menschen in den Himmel kommen. Und da wollen wir doch alle hin, oder? Das ist das Ziel. Und der reiche Mann in den Qualen des Totenreiches wünscht sich, dass seine Brüder ihr Leben ändern. Aber was müsste denn passieren, dass wir unser Leben ändern? Und ich frage Sie, was haben Sie denn falsch gemacht, dass Sie Ihr Leben noch ändern müssen? Ich sage es mal mit den Worten Jesu in seiner Geschichte. Er sagt, das Falsche in unserer Gesellschaft ist die mangelnde Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Das Falsche in unserer Gesellschaft ist das mangelnde Vertrauen in die Wirksamkeit Gottes in unserer heutigen Zeit. Wir lassen uns das Wort Gottes erzählen, so wie heute hier bei der Evangelienlesung. Wir genießen Gottes Wort in den Fastfood-Scheiben der Herrnhuter Losungen. Ansonsten glauben viele, dass die Bibel ein Buch für theologische Besserwisser ist. Und genau das ist falsch. Und so sagt es Jesus auch, und das ist auch das Kernstück seiner Beispielgeschichte. Er sagt, wir sollten viele Dinge tun, um diesem Wort zu begegnen. Wir sollten das Wort Gottes studieren. Man kann es einfach so lesen in der Bibel, man kann aber auch sich mit Auslegungen beschäftigen. Man kann Zeitschriften abonnieren und sie lesen und darin etwas erfahren. Man kann bei Fragen auch einmal selbst nachschauen und sich ein Bild machen, was das Wort Gottes uns heute zu sagen hat. Und wir müssen dieses Wort teilen. Wir dürfen es nicht nur für uns behalten. Wer etwas lernen will, der lehre es, so sagt es Walter Tropisch einmal. Der Vater am Abendbrottisch, der seinen Kindern Fragen beantwortet, teilt Gottes Wort. Leute, die ein Thema im Hauskreis halten, sich vorbereiten, Gedanken machen, sie teilen Gottes Wort. Mitarbeitende im Kindergottesdienst, die sich gerade für heute vorbereitet haben, lesen Gottes Wort und teilen es. Das Schöne dabei ist, dass die Mitarbeit in der Gemeinde nicht nur eine Last wird, sondern auch in das Himmelreich in Abrahams Schoß führt. Lohnt sich doch, mitzumachen. Aber es gibt noch einen dritten Aspekt, den Jesus uns ans Herz legt. Nicht nur Gottes Wort studieren, Gottes Wort teilen, sondern auch Gottes Wort leben. Gottes Wort prägt unser ethisches Entscheiden. Gottes Wort prägt unsere Werte. Nächstenliebe zum Beispiel ist eine sichtbare Wirkung des Wortes. Oder Hilfsbereitschaft, Spendenbereitschaft beruhen nicht auf Anstand oder guter Manier, sondern sie leiten sich aus dem Wort Gottes ab. Und nicht zuletzt die tatkräftige Unterstützung anderer Menschen sind Handlungen, zu denen uns die Bibel immer wieder aufruft. Und ein Vertreter der Diakonie könnte jetzt wahrscheinlich noch eine wesentlich ausführlichere Predigt halten über genau dieses Tätigwerden des Wortes Gottes. Und ein letztes, aber nicht abschließendes möchte ich noch sagen. Wir müssen und sollen das Wort auch glauben. Denn bei der Vorstellung, dass es einen zu spät gibt, kann einem eher Angst werden. Da ist es gut, an Gottes Wort zu glauben. Denn in diesem Wort ist auch von der Vergebung die Rede. Und wir merken, dass wir im Alltag oft wieder ins Straucheln kommen in dem, was uns Gott auf den Weg mitgibt. Es ist gut zu hören, dass Jesus Christus uns diese Vergebung zusagt. Dass wir von Ostern her kommen und dass der Tod am Kreuz genau dafür gewesen ist, dass wir in den Himmel kommen. Und in verzweifelten Situationen unseres Lebens hilft uns das Wort, Hoffnung zu schöpfen und Zuversicht für den nächsten Tag zu finden. Wir müssen Gottes Wort glauben. Und wem das alles noch nicht reicht, für den hat Jesus auch noch etwas ganz Substanzielles bereit. Wir dürfen das Wort auch schmecken. Und da lade ich Sie ganz herzlich ein, das noch einmal für sich zu bedenken und nachher beim Abendmahl Jesus da noch einmal in sich aufzunehmen. So wie es heute im Episteltext hieß, ich will in euch sein. Amen.